Hallo und herzlich willkommen zum AMS-Podcast. Nein, ihr habt euch nicht verklickt. Ihr habt die Folge eures besten und Lieblings-Gesundheitspodcasts eingeschaltet. Wir, das sind eure bekannten Hosts, Julia und Felix Riemenschneider. Und heute darf ich als langjähriger Backoffice-Mitarbeiter das Intro übernehmen. Ich bin Schab, Julias Ehemann, auch Arzt und freue mich, euch zu dieser heutigen Folge begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für dieses tolle Intro. Oh, super gemacht, Schab. Oh, ich hatte heute auch echt keine Lust auf das Intro. Du, Julia, wolltest du als Intro machen?
Ich auch nicht, ich kann nicht mehr.
Das ist mir gerade gesagt worden, dass ich das machen darf.
Ja, ich war kurz davor, die Julia noch zu muten, schnell das Mikro, weil ich Angst hatte, dass sie jetzt lachen muss.
Also ungewohnt schön.
Ja, das stimmt.
Ja, wir wollten immer mal wieder was Neues ausprobieren, denn heute ist ja schon Folge Nummer 50. Also
crazy.
Schon eine lange Zeit, die jetzt vergangen ist,
würde ich sagen. Ein halbes Jahrhundert der Podcast-Geschichte, würde ich sagen.
Stimmt, weil wir machen ja eine Folge pro Jahr.
Ja, in Podcast-Jahren.
Du hast so viel Zucker gegessen, sie ist
wie bei Zuckerkuchen. Wie bei Hundejahren. Okay.
Na also, gut.
Ich denke, es ist wie immer wichtig, nochmal zu sagen, dass wir alle hier drei Ärzte aus Leidenschaft sind. Aber es gibt wie immer einiges, über das wir auch heute wieder reden müssen. Und an dieser Stelle, Julia, hast du nochmal ein bisschen was in unserem Feedback-Postkasten gekriegt?
Genau, vielen Dank an dieser Stelle. Hallo, liebe Nora, du hörst ja auch mal fleißig unseren Podcast. Und Nora hat tatsächlich zu unserer letzten Folge Alkohol ein kleines Kommentar da gelassen. Und zwar hat sie Felix Ehrlichkeit im Hinblick auf sein ausgedehnten Alkoholkonsum, vor allem während des Studiums, gelobt, dass er dann doch so ehrlich damit umgegangen ist. Und ja, ich muss sagen, die letzten zwei Wochen, seitdem der Podcast draußen ist, habe ich auch mal Revue passieren lassen, so was wirklich viel Alkoholkonsum bedeutet. Und ja, ja. Ich glaube, da müssen wir uns alle an die eigene Nase auch nochmal greifen. Ne?
Musst du auch dran denken, was wir da gesoffen haben im Studium.
Ja.
Wahnsinn. Wirklich ja. Wahnsinn. Und irgendwie nicht okay rückblickend, aber es ging alles.
Ja, und ich finde, es wird fast so ein bisschen verklärt, auch wie früher die Zigaretten. Ich habe jetzt auch wieder so ein Reel gesehen bei Instagram, so, ja, das connectet einfach alle Leute, egal aus welchem Kulturkreis du kommst, mit Alkohol kannst du irgendwie, dann hast du einen gemeinsamen Nenner. Und ich denke halt, das ist halt so genauso wie, ja, früher, ja, man kann, wenn dann eine rauchen geht, dann steht man einfach draußen und dann kommt man immer sofort ins Gespräch und bla 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 und so. Ja, Junge, du kannst dich auch so unterhalten, das ist halt...
Ja. Es war trotzdem komisch, nicht zu trinken.
Ja,
das hat einfach so dazugehört, hast du ja auch gesagt.
Das klar,
ist einfach mal. Bestandteil des Daseins.
Ja, und es ist auch schwierig, an diesen Punkt überhaupt mal zu kommen, wo man sagt, jetzt versuche ich es einfach mal ohne Alkohol. Ja. Naja, gut. Wir müssen es auch an dieser Stelle bald ohne jemanden ganz besonderen in unserem Leben probieren, um hier mal auf den Newsblock einzuschwenken. Um im Hintergrund habe ich ein ganz besonderes Lied auch für den Newsblock heute rausgesucht. Und zwar ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Denn mit der neuen, jetzt bald die Arbeit aufnehmenden Koalition der Parteien CDU, CSU und SPD wird sich ein Mann von uns verabschieden, der einen großen Raum eigentlich eingenommen hat in unserem Leben, liebe Julia. Und zwar
und im Herzen.
Mit der Vergabe des Bundesgesundheitsministeriums an die CDU wird Karl Lauterbach nicht mehr Gesundheitsminister sein. An dieser Stelle, glaube ich, können wir uns bis zu einem gewissen Punkt, denke ich, auch ein bisschen bedanken für seine Arbeit. Und ich glaube, viele Reformen muss man sehen, wie die sich jetzt so entwickeln in der Zukunft. Aber ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Für alle, die gerade nicht vor dir und Felix sitzen können, ein bisschen glasige Augen sind bei beiden vorhanden. War eine enge Beziehung.
Ja, ja.
Wir hätten ihn gerne persönlich kennengelernt als Gesundheitsminister.
Wir haben aber auch nie gefragt, ob er mal vorbeikommt, muss man auch sagen. Wir haben gedacht, wir haben noch Zeit.
Er macht bei der Heute-Show mit, der wird bei euch mitmachen.
Ja, ich habe gedacht, wir haben noch Zeit. Naja, ich habe es auf jeden Fall, also laut der Frankfurter Rundschau wird ja der neue Gesundheitsminister wohl Tino Sorge von der CDU. Den hatte ich letztens schon bei der Julia vorgeschlagen als Gesprächspartner, hat Julia noch gesagt. Was hast du gesagt?
Als ob.
Ja, oder... So, dass der ein bisschen strange aussehen würde oder sowas. Und naja, wir werden sehen, ob er es jetzt wird am Ende.
Aussagen.
Auf jeden Fall hat es mit seiner Kompetenz mit Sicherheit nichts zu tun. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Was dann auch noch bekannt geworden ist, ist, dass ein Thema, das dann die neue Regierung wohl angehen wird im Gesundheitsbereich, als allererstes nochmal die Reform der Notfallversorgung sein wird. Und zwar ist es sozusagen Prio 1 im Bundesgesundheitsministerium und soll innerhalb der ersten 100 Tage wohl auf den Weg gebracht werden. Wer hierzu nochmal nachhören will, was da alles nicht so gut läuft, der kann sich gerne nochmal unsere Folge zur ersten Hilfe anhören. Und hier sollen die Pläne von der Ampelkoalition allerdings fortgeführt werden. Das heißt, auch hier wird die Unterschrift oder die Handschrift von Karl Lauterbach wohl noch zu erkennen sein. Und wir sind gespannt. Und da wird es wahrscheinlich auch von uns aus dann noch was geben. Wir gucken nochmal über den Teich und zwar nach Amerika und haben da nochmal gesehen, wie sinnvoll es ist, sich impfen zu lassen, insbesondere gegen Masern. Und zwar ist ja da im Bundesstaat Texas im Süden von Amerika zu einem großen Masernausbruch gekommen mit Hunderten von Infektionen, insbesondere natürlich bei ungeimpften Kindern, von denen auch mittlerweile leider zwei verstorben sind. Und selbst der Impfskeptiker und seines Zeichens US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy hat ja jetzt die Impfung empfohlen. Wahrscheinlich nicht, weil er davon überzeugt ist, sondern eher, weil er gemerkt hat, dass es einfach sinnvoll ist, wenn es jetzt nicht noch mehr Infektionsfälle dort gibt. Auch hier haben wir mal eine Folge zu gemacht, was sinnvoll ist oder warum es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Folge 32, Impfen, kann man sich auch nochmal anhören. Und damit zu dir, liebe Julia.
Und damit vor allem zu unserem Main Part. Wir haben heute in unserer Folge etwas ganz Besonderes vorbereitet mit einem Schwenk nochmal ein bisschen zu unseren Medfluencern rüber und dem Thema Selbstoptimierung schauen wir uns heute mal einige Supplements an, weil uns ja doch auf der einen Seite auffällt, man bleibt in vielen, vielen Reels dann doch in seinem Feed immer wieder daran hängen und fragt sich immer so, okay, ist da was dran? Ich glaube, wir werden alle als Ärzte auch immer wieder mit dem Thema konfrontiert in der Praxis oder im Krankenhaus, soll ich dies oder das nehmen? Und deswegen ist eigentlich auch unser lieber Schab heute nochmal mit dabei. Wir stellen ihn nochmal ganz kurz vor, weil vielleicht nicht jeder ihn bis jetzt kennt. Also Shahab Moairi, seines Zeichen Arzt, in der Weiterbildung noch für Allgemeinmedizin. Einer der größten AMS-Supporter auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist er auch tatsächlich noch Lebensmediziner, das darf man nicht vergessen. Er hat eine Zusatzbezeichnung noch gemacht zum veganen Ernährungsberater. Und er ist auch Sport- und Fitnesstrainer. Deswegen haben wir uns ihn nochmal als ganz besonderen Experten rausgepickt und sind froh, ihn heute bei uns in der Folge nochmal herzlich willkommen zu heißen.
Vielen Dank.
Und vielen Dank fürs Mitmachen.
Sehr gerne.
Zuallererst, und das habe ich hier nochmal hinzugefügt zu unserer Notiz, müssen wir natürlich auch selber transparent sein. Mir ist vieles durch den Kopf gegangen, was ich schon so in meinen Körper reingeworfen habe, egal ob sinnvoll oder nicht. Und da habe ich mich natürlich auch mal gefragt, was habt ihr denn schon so eingenommen? Vorab, ich sage jetzt mal, was ich alles schon substituiert habe über die letzten Jahre. Also was ich immer mache, wenn ich denke, dass ich krank werde, ist ja noch basierend auf der Empfehlung von unserer Mutter, Zink. Dann habe ich schon AG1 genommen, also Athletic Greens.
Echt?
Habe ich schon mal bestellt, während Corona auch so in die klassische Abo-Falle getappt. Habe ich dann auch rausgefunden, dank den Science Cops, dass das auch ein krasser Scam ist.
Ja.
Dann diese ganze Orthomol-Immunkur habe ich auch schon mal gemacht. Dann Vitasprint, Vitamin B12.
Stimmt.
Ich glaube, es ist B12 oder B6.
Ja, B12. Diese rosa kleinen.
Genau, diese rosa kleinen Dinger von der Apotheke, das habe ich auch schon mal gemacht. Habe ich auch die Gabi, meine Verlobte, schon mit Influenced damals. Also ja. Das ist so. Dann Vitamin D und ich glaube Vitamin C auch schon mal. Aber das war mit so einem Kombipräparat mit Zink zusammen. Sinnvoll oder nicht? Ich habe es schon genommen.
Viel Zink auf jeden Fall mit dabei.
Ja. Und ich lebe noch. Also
noch.
Umgebracht hast du mich nicht. Und bei euch?
Wir haben auf jeden Fall auch schon einiges genommen. Ich glaube, aus eigener Initiative habe ich tatsächlich wenig genommen. Ich habe ganz früher mal schon mal, als ich Blut gespendet habe, Eisen bekommen, das weiß ich. Ich glaube, sonst früher, außer unsere Kindheitsünden, die du jetzt schon aufgezählt hast, eigentlich weniger. Und jetzt, dadurch, dass wir uns relativ lange schon hauptsächlich pflanzlich ernähren, hast du das ja dann in die Wege geleitet, dass wir auch mal verschiedene Kombipräparate genommen haben. Aber ich glaube, das kannst du besser sagen als ich. Ich nehme es einfach.
Wenn man sich anfängt, primär vegan zu ernähren, kommen ja ein paar Themen auf. Und wenn man sich dann so reinliest, dann landet man ja schnell bei B12 und D und Co. und so potenziell kritischen Nährstoffen. Und so sind wir jetzt aktuell bei einem Kombinährstoff oder bei einem Kombi-Supplement. Aber da sind nur die Basics drin. Ausprobiert tatsächlich schon einiges, ne? Also von auch sowas wie Beta-Alanin zum Kraftsport früher und was es da nicht alles gibt. Also da bin ich auch nicht frei von Dingen, auch unwissend vieles genommen, mittlerweile aufs Relevanteste reduziert.
Ja. Was nehmen wir jetzt noch ein?
Jetzt nehmen wir Omega-3 und ein Kombipräparat mit Vitamin D, B12 und da ist tatsächlich noch Jod und Eisen.
In welchen Konzentrationen, wissen wir wahrscheinlich auch jetzt nicht aus dem Kopf, muss man ganz ehrlich sagen.
In den empfohlenen. Es ist nicht überdosiert, da habe ich drauf geachtet, weil da kann man ja auch viel Geld für nichts ausgeben. Das ist eine gute Firma, die wir dürfen ja hier nichts bewerben als Ärzte, aber die machen passen auf, dass es zumindest von den Dosierungen her den Empfehlungen entspricht.
Also passen wir auch perfekt eigentlich in die Studie, die wir jetzt hier gerade noch hervorheben wollen. Disinformation on Dietary Supplements by German Influencers on Instagram. Das war eine Studie tatsächlich, die dahingehend ganz interessant ist. Wurde letztes Jahr veröffentlicht, weil sie eben dieses Problem der Lifestyle-Supplementierung mal aufgreift. Und ich glaube, viele von uns denken sich, oder zumindest in unserer Generation, dass man... Ja, warum sollte man es nicht machen, ne? Wird dem Körper schon gut tun, so eine schöne Pille mit allen Vitaminen drin und Mineralstoffen, die es so gibt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, da sind die Deutschen einfach gut und gerne dabei, sich alles Mögliche zu besorgen. An erster Stelle der verschiedenen Präparate, die gerne supplementiert werden, sind vor allem Vitamine, gefolgt von Mineralien, dann verschiedene Aminosäuren, pflanzliche Sachen, also genau, Proteine kommen dann erst relativ spät, hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht. Aber ja, das geht auf jeden Fall auch zum Großteil darauf zurück mittlerweile, dass halt immer mehr Werbung gemacht wird, auch einfach von nicht qualifiziertem Personal, würde ich jetzt gerade sagen, Instagram-Personal, nee, aber von verschiedenen Influencern, die eben auch zum Teil einfach ihre eigenen Produkte vermarkten möchten.
Genau, und darauf basierend gab es auch eine Studie aus 2022, die sich das Ganze mal angeschaut hat, die tatsächlich zu dem Entschluss gekommen oder zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Deutschen ungefähr bis zu 3 Milliarden Euro für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben haben. Ob das jetzt indiziert war oder nicht, weiß man nicht, aber der Markt ist riesig, deswegen wird es auch so extrem umworben von gefühlt jeder Person und ein großer Dschungel, bei dem man schauen muss, was eigentlich richtig ist und nicht.
Ja, und weil man halt auch immer denkt, dass es ungefährlich ist. Ich glaube, das ist ja das Hauptproblem. Es wird immer viel beworben, weil man erstmal primär sagt, ja, schadet's nichts, hilft's nichts so ungefähr, aber man kann halt leider damit schon schaden und das werden wir auch heute wieder sehen. Typische Health Claims, über die man so stolpert, warum dann Leute auch, glaube ich, anfangen Sachen zu supplementieren oder einzunehmen, sind ja so Klassiker wie Vitamin C. Damit kann man irgendwie Krankheiten verhindern oder den Krankheitsverlauf abmildern, gerade bei Erkältungserkrankungen. Dann hat man auch schon mal gehört, glaube ich, Jod optimiert das Immunsystem und sorgt für eine schönere Haut und verbessert die kognitive Leistung. Außerdem soll eine verbesserte Versorgung von Vitamin D dazu führen, dass Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Erkrankung des Nervensystems vorgebeugt werden und auch die Wundheilung gesteigert wird, habe ich vorhin noch gelesen. Also verbesserte Wundheilung durch Vitamin D-Supplementierung. Und dann natürlich noch der Klassiker Kreatin für mehr Kraft und Masse und einfach auch als Allrounder für den Muskelaufbau und Ausdauersport. Das ist zum Beispiel, was ich jetzt noch nie genommen habe. Vielleicht sollte ich es mal machen, ich auch ein bisschen.
Da kommen wir ja gleich.
Dicker aussehe, aber das werdet ihr vielleicht heute noch sehen. Vielleicht habe ich einfach immer falsch trainiert. Ohne Kreatin.
Kenne ich irgendwoher.
Naja, auf jeden Fall das Problem. Oder was halt auch oft ein Problem ist, dass die Influencer sagen natürlich immer nur die guten Seiten von den ganzen guten Stoffen, die sie da anbieten. Und ungern wird natürlich über die Überdosierung, die Nebenwirkung oder die möglichen Arzneimittelinteraktionen aufgeklärt. Ich meine, es ist auch immer schwierig in einer Minute. Wollen wir ja erstmal nur Werbung machen und die positiven Sachen nennen. In Amerika wird ja dann immer so, bei einer Werbung für ein Medikament wird ja dann immer am Ende noch so ganz schnell die Nebenwirkung gesagt. Könnt ihr euch daran erinnern, so Ami-Werbung, wo dann am Ende so,
oder nur für eine Sekunde wird in so einer Minischrift so eingeblendet, was so alle Nebenwirkungen sind.
Ja, genau. Ah, ja,
okay. Und bei das, Autowerbung ganz unten.
Wenn das so ganz kurz dann eingeblendet wird, kann es schon nicht so schlimm sein.
Aber das sparen sich die Influencer halt und da gibt es auch eine Studie zu, oder ist es die gleiche Studie?
Das ist eigentlich die gleiche
Studie. Aus der gleichen Studie, wo nochmal geguckt wurde, wie häufig wird denn überhaupt über die schlechten Wirkungen oder Nebenwirkungen denn überhaupt beworben und da sieht man, dass das schon selten genug überhaupt bei dem Hersteller auf der Seite zu finden ist, was mich auch schon schockiert hat, muss ich sagen. Und zwar überhaupt nur ungefähr so in 20-30% der Fälle informiert der Hersteller des Produktes überhaupt über die Nebenwirkungen und möglichen Überdosierungen und der Influencer dann am Ende des Tages so bei maximal, sage ich mal, 1-2%. Hier stehen nicht die Zahlen, es sind nur die Balken und die haben einen sehr krassen Unterschied, was die Höhe anbelangt. Das heißt, in 1-2% der Fälle, sage ich jetzt mal hochgeschätzt, wird der Influencer über Nebenwirkungen oder Kontraindikationen informieren, ansonsten nicht.
Was vor allen Dingen super spannend ist, ist, dass gerade in dieser Grafik, ja, was die Interaktion angeht, wirklich 0%.
Ja, normal, 0.
Also, und da merkt man halt auch, okay, ist das Wissen irgendwie da? Sondern ja, Nebenwirkungen kann man nochmal aufgreifen, aber was hat das mit Interaktion und anderen Medikamenten zu tun, das ist schon echt spannend.
Ja, und dann wahrscheinlich nur die maximalen Red Flags.
Wenn,
ja, und selbst das
eh
nicht.
Auch,
ja,
eh
das
nicht. Hat auch nicht mal. Ich glaube, so viele Gedanken machen sich die meisten ja einfach gar nicht, weil wir gehen ja immer davon aus, dass alle Menschen gesund sind. Und ich meine, selbst wenn man 1 oder 2 Medikamente nehmen muss, wird schon nichts passieren. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was uns ja dann einfach in unserem Alltag auch begegnet. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange in der Praxis, aber auch jetzt kommt es schon mindestens jeden zweiten Tag vor, dass irgendjemand wieder mit einem super Health Claim kommt, den er bei Instagram gesehen hat und sagt so, ja, sollte ich vielleicht auch mal XY nehmen? Und man denkt sich einfach nur so, warum? Du bist doch gesund. Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen besser schildern, Schab. Du warst jetzt ja wirklich schon relativ lange Zeit in der Praxis mal gewesen. Das ist dir doch dann mal häufiger über den Weg gelaufen, auch sowas, oder?
Genau, meine lange Zeit von 18 Monaten, die jetzt auch Gott sei Dank zu Ende ist. War sehr spannend, weil insgesamt gab es doch immer wieder mal Gespräche zu Nahrungsergänzungsmitteln oder ja, kann man irgendwas nehmen? Ich habe Schlafprobleme, gibt es eine Tablette? Ich habe das und das. Und das ist wirklich ein sehr breites Feld. Und man versteht, dass die Leute dahingehend auch irgendwie ein bisschen hilfesuchend sind, weil wir leben halt in einer Welt, da gibt es schnelle Lösungen für alles. Ne? Das ist eine Ein-Klick-Gesellschaft. Man bestellt irgendwas am nächsten Tag, wenn nicht sogar am selben Tag ist es da. Gerade auch, was wir sehen im Bereich der Adipositas-Therapie mit diesen ganzen Abnehmspritzen, in Anführungszeichen, ja, Ozempic als eine genannt. Das wird auch verschrieben von Ärzten. Die Leute haben eine Erwartungshaltung. Ja, sie sind übergewichtig, nehmen sie die Spritze und alles ist gut, ohne mal an irgendwas zu denken. Und Geduld kaum. Also man möchte irgendwie, man hat Beschwerden oder Probleme und die Hoffnung ist, ah geil, ich nehme eine Tablette und alles ist wieder gut. Das ist natürlich eine schöne Utopie, die halt so in der Realität nicht umzusetzen ist. Und wenn man da versucht, die Leute ein bisschen abzuholen, dann ist man nicht immer so der Netteste in dem Moment. Was heißt Netteste, aber dann ist das nicht immer das, was die Menschen hören wollen, weil die sich erhoffen, ah schade, ich dachte, sie können mir jetzt was verschreiben und meine Probleme sind. Ich so, ja, wenn es so leicht wäre, würde ich ja auch nicht mehr sitzen. Und da kommt uns tatsächlich als Ärzte auch eine gute Rolle zu, weil wir dürfen ja nichts bewerben. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir irgendwie Produktwerbung machen, dann machen wir uns ja angreifbar mit. Und das ist so ein bisschen die Hoheit, die uns ja auch so ein bisschen davor schützt, quasi von der Pharma irgendwie bezahlt zu werden oder so, zu sagen, nee, wir sind frei von jeglichen Firmen und empfehlen wirklich nur das, was sinnvoll und notwendig ist. Ne? Und für viele ist halt ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein Supplement ein Hoffnungsträger und soll halt viele Probleme auf einen Schlag lösen. Ne? Natürlich gibt es Situationen, wo Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind, gerade zum Beispiel, wenn ein erhöhter Mehrbedarf ist bei Leistungssportlern, das ist nochmal nur eine ganz andere Kategorie, oder auch bei Menschen, die wirklich krank sind und gewisse Mängel einfach physiologisch haben. Ne? Da gehen wir nachher auch nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und genau, also dieser generelle Food-First-Approach, der ist schwierig umzusetzen. Ne? Schnelllebige Gesellschaft, schnelle Lösungen sind gefragt. Da möchte niemand seine Ernährung langfristig umstellen. Da möchte niemand irgendwie sich mit seinem Schlaf oder mit seinen Stressoren auseinandersetzen, die tatsächlich relevanten Einfluss auch auf das ganze Blut und ja, auf das ganze System haben. Ne? Und wir kommen ja immer mehr dazu, in Anführungszeichen ganzheitlich zu denken. Und da dürfen wir diese Dinge nicht ausblenden. Ne? Und die isolierte Hoffnung, dass eine Tablette alle Lösungen oder alle Probleme löst, ist eine Illusion. Vielleicht gibt es das irgendwann, ne? Ähnlich wie AG1, wenn man mal guckt, was da alles drin ist. Naja, aber es wird ja von vielen, teilweise von Ärzten auch beworben. Ne? Vielleicht nicht in Deutschland, aber es ist ja, du siehst es in jedem Stadion, ist AG1-Werbung, also das ist brutales Marketing. Ja. Und da kommt man ja kaum drüber hinweg. Und wenn man dann sagt als Arzt, ja, das ist aber Quatsch, weil wenn sie mal gucken, was da drin ist und was in der DM A bis Z-Tablette drin ist, ähnlich wie bei Orthomol, das ist Marketing. Die Inhaltsstoffe sind meistens gleich.
Ja. Und das sind einfach Illusionen, die aufgebaut werden, muss man sagen, ne? Durch diese ganze Vermarktung, dass es einfach einfacher ist, Medikamente zu nehmen, als einfach sein Leben ein bisschen
anzupassen. Was mir halt tatsächlich immer so ein bisschen leichter fällt, dadurch, dass ich diese ganzen Weiterbildungen auch gemacht habe, gerade wenn die Leute sagen, ja, ich vermute, ich habe einen Mangel, ja, dann lässt man sich mal einen Tag, ja, was essen sie denn so an so einem Tag? Ne? Und dann kann man halt schauen, okay, wie sieht so ein Beispieltag aus? Gibt es Hinweise dafür, dass ein Mangel ist? Zum Beispiel, wenn Leute sich eisenarm ernähren, ja, es kann schon sein, passt die klinische Symptomatik und dann kann man das Ganze aufbauen. Ne? Aber die Thematik ist groß, Social Media befeuert das Ganze auf jeden Fall. Berufsgruppen wie Heilpraktiker oder auch selbsternannte Coaches, die Werbemittel auch oder die Produkte auch werben. Ja, gang und gäbe und gerade im städtischen Umfeld ein relevantes Thema, was auch immer mehr zunehmen wird. Also da sehen sich aber auch viele Patienten, wenn ich das jetzt noch am Ende sagen darf, die meisten hausärztlich Tätigen sind an einem gewissen Alter. Ich meine, ihr habt die Hausarztfolge gemacht. Ja. Und die Jugendlicheren, sagen wir mal, alles bis 50, 60 so gefühlt, ja, die dann Interesse dran haben, prallen da einfach ab an den Ärzten. Natürlich sind die dann unzufrieden, weil das nicht aufgenommen werden kann. Und wenn man halt selbst irgendwie so ein bisschen aus der Materie kommt und die Leute ein bisschen besser abholt und das dann erklärt, sind die eigentlich dankbar, dass man denen viel Geld sparen kann.
Safe.
Ne? Aber da ist halt auch so ein Interessenskonflikt oder Realitätskonflikt, weil die Ärzte das halt, viele haben es nicht auf dem Schirm. Und die Menschen haben aber mittlerweile einen ganz anderen Input auch einfach durch Social Media.
Ja, ich denke, das ist halt auch wieder ein bisschen ein Problem von unserer, blöd gesagt, Wohlstandsgesellschaft, auch wenn es natürlich viele andere anders sehen werden. Aber weil natürlich auch, das ist ja sauteuer auch, ne? Also mit dem AG1 oder so bist du direkt auch in so einer geistkranken Abo-Falle ja im Endeffekt drin. Wo du dann sagst, ja, okay, wenn ich jetzt direkt ein Jahr abschließe, dann habe ich ist ja viel billiger.
Ja. Aber ja, und man muss auch sagen, ich glaube, der Irrglaube ist ja auch immer, dass man zum Arzt geht und gewisse Dinge dann rezeptiert bekommt, dass man die halt von der Krankenkasse zum Beispiel erstattet bekommt, wenn man gewisse Symptome zeigt. Aber ich glaube, das ist wirklich nirgendwo schwieriger als tatsächlich bei irgendwelchen Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, dass man wirklich etwas aus ärztlicher Sicht bescheinigt bekommt, dass man das nehmen muss und dann freiverkäuflich erhält halt in der Apotheke. Ne? Also es ist sehr, sehr teuer. Es ist natürlich ein riesiges Feld. Wir haben mal so die, wie wir finden, häufigsten Vitamine, Mineralien unter die Lupe genommen und haben mal geschaut, was es genau bedeutet, das gegebenenfalls zu ergänzen in der Ernährung.
Bevor ich jetzt mit dem ersten Produkt oder mit dem ersten Mikronährstoff Vitamin anfange, möchten wir noch einmal ganz kurz vorher sagen, dass wir natürlich hier keine Empfehlung abgeben möchten. Das heißt, das sind ganz allgemeine Daten, die wir jetzt hier mit euch besprechen wollen, die sich auf Menschen aus dem mitteleuropäischen Raum, die erwachsen sind und gesund sind, beziehen. Und das sind jetzt hier keine Tipps, irgendwelche Health-Tipps, die wir hier geben wollen, was ihr jetzt auf jeden Fall nehmen müsst oder so. Das heißt, am Ende muss jede Supplementierung individuell abgestimmt sein und im besten Falle auch ärztlich begleitet werden. Und besonders bei irgendwelchen Vorerkrankungen, die ihr vielleicht schon habt, Medikamente, die ihr einnimmt oder wenn ihr vielleicht eine Frau seid und schwanger seid, müsst ihr da sowieso nochmal extra schauen. Deswegen, das ist jetzt einfach nur mal ganz grob hier eingetaucht, um mal ein paar Beispiele zu nennen, die halt häufig supplementiert werden. Und das erste Beispiel ist Vitamin D. Genau, damit geht's los. Da bin ich ja als Orthopäde genau der Richtige, um darüber zu sprechen, weil das tatsächlich ein Produkt ist, was ich ja schon häufiger rezeptiert habe im Hinblick gerade auf Osteoporose. Was ist Vitamin D? Vitamin D ist im Endeffekt Calciferol, beziehungsweise das in seiner aktivierten Form Vitamin D3 Calcitriol genannt wird und gehört zu den Mikronährstoffen und ist im Endeffekt bei spezifischen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Der Bedarf kann durch körpereigene Produktion bei ausreichender UV-Exposition, also Sonnenlicht, in Leber, Haut und Nieren komplett gedeckt werden. Da habe ich allerdings auch dazu gelesen, ganz interessant, ab Lichtschutzfaktor 8, wenn man das bei Hauttyp 1 bis 2 aufträgt, kannst du kein Vitamin D mehr substituieren.
Na krass, wusste ich auch nicht.
Das wusste ich nämlich auch nicht. Wofür brauchen wir das? Regulation von Calcium- und Phosphathaushalt, Förderung von der Knochenmineralisierung und dem Knochenumbau. Da kommen wir natürlich als Orthopäden mit in Kontakt. Modulation des Immunsystems und Regulation von Genen für Zellwachstum, Zelldifferenzierung und die Einleitung des Zelltodes. Wer sind denn Risikogruppen, die sich damit auseinandersetzen sollten? Ein erhöhtes Risiko für eine Unterversorgung aufgrund unzureichender Vitamin-D-Bildung in der Haut haben Personen höheren Alters, Personen, die sich dem Sonnenschein kaum oder gar nicht exponieren, also Radiologen zum Beispiel, haha, beziehungsweise nur mit bedecktem Körper im Freien aufhalten oder Frauen mit Personen mit dunkler Hautfarbe. Außerdem gehören mobilitätseingeschränkte Personen, weil die einfach durch eine fehlende Stimulierung des Knochens auch den Knochenstoffwechsel nicht anpeitschen, sage ich mal. Chronisch kranke und pflegebedürftige ältere Menschen, das heißt, wir müssen eigentlich auch mal gucken, ob der Opa Vitamin D nimmt.
Ja.
Und auch Säuglinge im ersten Lebensjahr gehören zu den Risikogruppen, die gegebenenfalls ein Vitamin D-Präparat einnehmen sollten. Nice to know, das wollte ich an dieser Stelle, habe ich noch nicht gesagt vorhin im Vorgespräch. Ich habe ja mal im größten Krankenhaus Wiens gearbeitet,
ich auch.
AKH und die Julia auch. Und da gab es tatsächlich im Monat einen zusätzlichen Urlaubstag, einen Sonnentag oder einen Lichttag, haben die das genannt. Ja, weil die halt wirklich nicht, also da gab es ja gar keine Fenster in den meisten Funktionsräumen. Ach, weil das so ein riesen Krankenhaus war und nur die Patientenzimmer hatten ja Fenster. Das heißt, alle Arztzimmer waren ja komplett dunkel.
Pro Monat ein Tag frei.
Pro Monat?
Ja, ich war ziemlich sicher pro Monat einen Tag.
Okay. Auch im Winter oder nur im Sommer?
Nee, das ist ja scheißegal. Weil
oder
ein
Solariumtag im Winter dann.
Du bist ja 8 Stunden im Zweifelsfall oder noch länger im Krankenhaus.
Ja.
Gut, was empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Osteoporose? Im Endeffekt eine Supplementierung bei Menschen über 65, bei Bettlägerigkeit, also Pflegeheimbewohnern oder bei dauerhafter Vollbekleidung. Hierzu hat das Robert-Koch-Institut 2025 auch was gesagt bzw. etwas veröffentlicht, und zwar, dass im Endeffekt nur 44% der Erwachsenen eine ausreichende Serumkonzentration von Vitamin D3 nachweisen. Und zwar richten wir uns da bei 20 Nanogramm pro Milliliter, also das kann man auch im Blut messen. Und 41% sind suboptimal oder sogar mangelhaft versorgt. Das sind dann nochmal 15%, das heißt ungefähr 55% haben, sage ich mal, nur einen Mangel an Vitamin D. Das ist ja schon eine relativ große Zahl. Was muss man machen, um genug Vitamin D aufzunehmen? Ist theoretisch ganz einfach, wenn ihr keine Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 8 oder höher verwendet, ist nämlich einfach raus in die Sonne gehen. Da gibt es auch verschiedene Empfehlungen, je nachdem, was für einen Hauttyp ihr habt und wie viel Körperoberfläche muss ich exponieren, Julia?
Ja, 25% mindestens. Und dann sind natürlich auch noch die Zeiträume ganz genau definiert. Die Sonne kann am meisten Vitamin D bei euch produzieren, wenn ihr euch zwischen 10 und 12 Uhr oder zwischen 15 und 18 Uhr draußen aufhaltet.
Ja.
Und genau, zwischen März bis Mai sollten das zum Beispiel bei den hellsten Hauttypen längere Zeiten umfassen als zum Beispiel in den späteren Sommermonaten.
Ich habe mich aber auch gefragt, was ist ein Viertel der Hautoberfläche, Julia?
Könnte man jetzt ja mal gucken, bei den Verbrennungsopfern wird ja die Hautoberfläche immer definiert.
Also du brauchst, ich hab geguckt vorhin, du mindestens kurzärmlich, also mindestens.
Ja, aber ich bräuchte eine kurze Hose. Wenn ich eine kurze Hose an hätte auf jeden Fall und meine ganzen Beine frei sind, dann hätte ich, dann hätte ich 20% schon mal. Und mein Gesicht. Ich glaube, dann geht's.
Ja.
Ja, okay. Kurze Hose und Gesicht müsste passen, zum Beispiel.
Also in dem Ernährungsbuch, was ich ja noch zur Recherche verwendet habe, haben die gesagt, es reicht theoretisch kurzärmlich. Also kurzärmlich und keine Kopfbedeckung. Und halt keine Sonnencreme.
Klar. Ja. So. Gar nicht so leicht.
Das stimmt. Im Hinblick auf die auf eine angemessene Substitution gibt es natürlich auch Referenzwerte, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Und zwar, wenn man Vitamin D zuführen soll, weil man Mangel hat zum Beispiel oder eine fehlende Eigenproduktion, dann spricht man ungefähr von einer Supplementierung von 20 Mikrogramm pro Tag. Gerade bei Vitamin D wird aber immer von den internationalen Einheiten gesprochen, von den IE. Und da habe ich mich auch mal gefragt, was ist ein IE überhaupt? Und das sind 0,025 Mikrogramm. Und da würde man von einer Tagesdosis von 800 internationalen Einheiten sprechen. Nach Ansicht der Expertenkommission vom Bundesministerium für Arzneimittel und für Arzneimittelprodukte sind es auch dann genau diese 800 internationalen Einheiten. Und höher dosierte Präparate sind eigentlich als Arzneimittel anzusehen. Da habe ich auch mal auf die Internetseite von DM geguckt und das alles eigentlich höher dosiert. Ne?
Ja, also,
das heißt,
bis zu 2000 gibt es.
Nee, 5600 sogar. Als Wochendose steht dann aber drauf. So, aber trotzdem, gut, kann ja keiner überprüfen. Klar. Und da gibt es sogar schon Vitamin D für auch für Kinder und so, Gummibärchen. Also deswegen ist dann halt immer ein fließender Übergang und schwierig zu überwachen. Wie kann ich das in der Nahrung zuführen? Da gibt es leider nur wenige Lebensmittel, wo das vorhanden ist. Zum Beispiel Fettfische, Eier und auch manche Speisepilze. Wo es enthalten ist, Punkt. Außerdem gibt es leider auch hier bei dem Produkt, bei dem Präparat oder Vitamin, die Gefahr einer Überdosierung. Und zwar sollte man auf keinen Fall die Grenze von 4000 internationalen Einheiten, was 100 Mikrogramm sind, überschreiten. Einschließlich der Lebensmittel, die man zu sich nimmt. Das heißt, du bist eigentlich mit 2x2000 Einheiten, was ja schnell eingenommen ist, muss man sagen, mal gut dabei, das auch überzudosieren. Was gibt es dann für Symptome, die auftreten können? Halt wieder total unspezifisch, aber auch total mannigfaltig. Kopfschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Verstopfung, reduzierter Muskeltonus und im schlimmsten Fall dann Nierenverkalkung und die Bildung von Nierensteinen bis hin zur Abnahme der Nierenfunktion, also Nierenversagen und auch natürlich im schlimmsten Fall wahrscheinlich Dialysepflichtigkeit, also komplettes Niere, ciao. Und das wird halt schnell mal schwierig oder gefährlich, wenn die Leute sich halt dann noch Präparate im Internet bestellen, die regelmäßig eingenommen werden. Und ich finde, und ich habe das auch selber immer ein bisschen falsch, glaube ich, gemacht mit Vitamin D, weil ich auch immer sehr sicher war, dass das einfach ungefährlich ist. Also ich glaube, Vitamin D ist so der absolute Klassiker, wo ich auch immer sage, ja, alles, was sie nicht brauchen, das pinkeln sie halt aus. Aber ich glaube, das ist nicht so. Und das sehen wir auch an dem Fallbeispiel, was wir noch mitgebracht haben, wo man dann am Ende des Tages auch oder wo die Leute dann bei der Giftnotrufzentrale anrufen. Und zwar hast du hier ein Beispiel mal aufgelistet, Julia, wo ein 65-jähriger Patient über ein halbes Jahr 60.000 internationale Einheiten, was sozusagen die dreifache maximale Wochendosis ist, die jemand mit Osteoporose nehmen sollte, zur Behandlung einer multiplen Sklerose, also einer Nervenerkrankung, eingenommen hat und dann ein akutes Nierenversagen bekommen hat, wo auch sehr viel Calcium dann freigesetzt wurde. Wir haben ja gesagt, es beeinflusst den Calcium- und Phosphatstoffwechsel und dann auch eine Hyperkalzämie hatte. Und da konnten auch verschiedene andere Ursachen für diese Nierenversagen halt ausgeschlossen werden. Das heißt, es konnte isoliert auf diesen Vitamin D3-Überdosierung des Patienten zurückverfolgt werden. Und das wird dann im Zweifelsfall halt auch mal lebensbedrohlich.
Ja, zum Glück reversibel, muss man sagen.
Ja, aber gefährlich.
Er hat ihm das aufgeschrieben.
Ja, oder
der Neurologe gut. Wahrscheinlich.
Das Instagram-Reel. Das MS-Rabbit-Hole. Naja, auf jeden Fall abschließend kann man noch sagen, es gibt keine generellen Substitutionsempfehlungen in Deutschland. Früher hat man ja immer mal gesagt, so Wintermonate, Oktober bis März. Ich glaube, so macht es auch unsere Mutter. Die hat immer in Wintermonaten das so eingenommen. Genau.
Aber ich glaube, früher ist auf jetzt zu beziehen, das waren sehr viele Empfehlungen, aktuell noch so. Aber es gibt halt keine klare Leitlinie. Bis jetzt, Ende des Jahres, ist sie zu erwarten. Mal gucken, wie es dann aussieht.
Ja.
Vitamin D hat uns erschlagen, aber es gibt auch noch andere Dinge, über die wir reden müssen. Zum Beispiel Omega-3. Das ist etwas, was ich nie auf dem Schirm hatte. Habe ich dann auch mal substituiert, weil es Sharp gesagt hatte. Die Omega-3-Fettsäure ist nämlich eine langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäure. Und gerade der Bestandteil Alpha-Linolensäure ist eine lebensnotwendige Fettsäure, die jeder von uns braucht, weil sie ist nämlich zum einen auch für die Aufrechterhaltung von den normalen Fettstoffwechsel von Triglycerin und Cholesterin zuständig. Dahingehend dann aber auch, wenn man sie in ausreichender Menge hat, kardioprotektiv, beziehungsweise sie kann den Blutdruck senken. Sie hat eine gewisse Einwirkung auf unsere Blutgerinnung und antiinflammatorische Prozesse. Und warum sage ich das? Also Risikogruppen, also wie wir, wäre jetzt ein bisschen übergriffen, aber wenn man sich hauptsächlich pflanzlich ernährt, hat man ein gewisses Risiko, dass man unterversorgt ist eben mit dieser Fettsäure und ein gesteigertes Risiko zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und warum ist es bei Menschen, die sich pflanzlich ernähren, ein Problem? Weil die Omega-3-Fettsäuren sind vor allem in fettreichen Meeresfischen enthalten und auch in gewissen Anteilen in zum Beispiel Mikroalgen sowie vereinzelte Vorstufen auch in pflanzlichen Ölen wie Leinöl, Walnuss oder Rapsöl und in Blattgemüsen, Leinsamen oder Chiasamen. Die esse ich zum Beispiel ganz gerne. Man sollte pro Tag aktueller Empfehlungen nach von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 1,5 Gramm pro Tag zu sich nehmen. Und wenn man das Ganze supplementiert, sollte das aber eine Menge von 1 Gramm pro Tag nicht überschreiten. Das wäre, glaube ich, ein Esslöffel Rapsöl zum Beispiel, den man essen müsste, um eigentlich seinen Bedarf schon zu decken. Man müsste halt immer dran denken. Und es gibt tatsächlich, hat man festgestellt, auch eine Gefahr für Überdosierung. Also wenn man zu viel Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt, kann das tatsächlich zu einem vermehrten Auftreten von Vorhofflimmern, also Herzrhythmusstörungen, führen. Und das hat man vor allem zeigen können in einer klinischen Studie bei Menschen, die sowieso schon ohnehin Vorerkrankungen hatten am Herzen, dass sie dann ein erhöhtes Risiko eben zu einer Neigung für Vorhofflimmern hatten. Dabei waren die getesteten Höchstdosen so ungefähr bei 4 Gramm pro Tag. Ne? Aber wenn man sich überlegt, wie gesagt, ein Esslöffel mit Rapsöl sind schon die gesamte Tagesdosis, kann man das tatsächlich auch relativ schnell erreichen.
Genau, trotzdem ist die Empfehlung, das zu substituieren, vorhanden, weil die Konversion von diesem ALA im Organismus tatsächlich nicht so gut sein soll, tatsächlich über die Leinsamen oder Chiasamen, weswegen eine Supplementierung da tatsächlich auch für primär sich pflanzlich Ernährende empfohlen ist. Also es ist vorhanden in Lebensmitteln, aber es wird nicht so letztlich adäquat aufgenommen. Und deswegen, so wie du es gesagt hast, supplementieren bei einer rein pflanzlichen Ernährung.
Okay. Ist es in unserem Supplement mit drin?
Das ist andere, die zweite Tablette, die du nimmst.
Oder nehmen sollte.
Auf Eigenbasis, genau.
Okay.
So, dann kommen wir zum nächsten, Vitamin B12. Also Vitamin B12 wird auch Cobalamin genannt, ist ein wasserlösliches Vitamin und ist relativ wichtig für unseren Körper, für die Zellteilung, für die Blutbildung und auch für den Abbau von gewissen Aminosäuren, zum Beispiel Homozystein. B12 ist also essentiell für unsere Nerven, fürs Gehirn und für das Energiemanagement unseres Körpers. Wichtig, B12 kommt fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor, also in Fleisch, Fisch, Eiern, Milchprodukten, insbesondere in Käse. Das heißt, auch hier, ähnlich wie zum Omega-3, pflanzliche Lebensmittel enthalten kein verwertbares B12. Und kommen wir damit schon zur ersten Risikogruppe. Menschen, die sich vegan ernähren, sollten bzw. müssen B12 supplementieren. Das ist keine Option, sondern es ist eine Notwendigkeit. Das sehe ich auch in der Praxis. Die Leute kommen, sind dann immer froh, wenn da ein Arzt ist, der sich auch tatsächlich vegan ernährt, weil die haben meistens Angst, das zuzugeben. Und dann sehe ich auch viele, die sagen, nee, ich nehme nichts ein. Und dann gibt es einfach zwei Aspekte, das Vitamin D, was für U gerade Felix schon gesagt hast, und das B12, was sozusagen obligatorisch verpflichtend ist, einzunehmen, ne, weil wir es einfach nicht zu uns führen. Weiterhin sind Menschen gefährdet, an einem B12-Mangel quasi zu erleiden, wie zum Beispiel Menschen, die antidiabetische Tabletten einnehmen, wie zum Beispiel Metformin, langfristig Magenschutzmittel, wie zum Beispiel Pantoprazol einnehmen oder Menschen, die unter Chemotherapie oder anderen Krebstherapien sozusagen stehen. Es gibt Formen der Magenschleimhauterkrankung, die Typ-A-Gastritis, bei der die Aufnahme an sich auch gestört sein kann. Das würde jetzt aber erstmal zu weit führen.
Das fand ich tatsächlich relativ krass, dass bei Metformin oder auch bei den, also Pantoprazol, was ja, weiß ich nicht, bestimmt 50% aller Menschen über 70 Jahren eins von beiden einnehmen, dass sie dann rein theoretisch alle ein erhöhtes Risiko dafür haben, auch einen Vitamin B12-Mangel zu haben.
Genau. Ne? Und wie merkt man eigentlich, dass man eventuell zu wenig B12 hat? Naja gut, das Problem, also das, der Punkt ist, ein Mangel entwickelt sich oft schleichend, ne, und wird lange übersehen. Es kann neurologische Symptome haben, wie zum Beispiel ein Kribbeln, ein Taubheitsgefühl oder auch in der schweren Form zu Gangunsicherheiten kommen. Tatsächlich gibt es auch psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Antriebsminderungen oder auch eine Assoziation zu Depressionen ist beschrieben. Im Blutbild kann man ein B12 auch darstellen. Das sieht man so ganz normal im kleinen Blutbild tatsächlich. Und kann auch mal zu einer gewissen Infekteinfälligkeit führen. In der Schwangerschaft hat man erhöhten B12-Bedarf. Das heißt, auch hier ist eine gezielte Supplementierung sinnvoll. Das, was du gerade gesagt hast, Julia, ist tatsächlich ein relevantes Thema. Die meisten, in Anführungszeichen, geriatrischen Patienten, die eine Multimedikation haben, das heißt mehr als 5 Tabletten einnehmen von unterschiedlichen Fachärzten und tatsächlich eine erniedrigte Nahrungszufuhr haben, haben fast alle einen B12 oder auch einen Folsäuremangel. Das wird häufig übersehen, gerade wenn es um so eine Altersschwäche geht, sowas wie Sarkopenie oder Muskelschwund. Also auch ein relevantes Thema, gerade wenn es auch Richtung polyneuropathische Erkrankungen geht.
Oder auch mein neuestes Lieblingsthema, Schwindel.
Schwindel, genau, eben weil es eine Relevanz auf die Nerven hat. Naja, wie viel soll es denn nun sein? Also der Tagesbedarf liegt bei ungefähr 4 Mikrogramm. Die meisten Präparate enthalten 25 Mikrogramm oder mehr. An sich ist das kein Problem, weil der Körper einfach nur die begrenzte Menge aufnehmen kann und dadurch, dass es ein wasserlösliches Vitamin ist, scheidet der Körper das auch wieder aus. Es gibt sogenannte Superfoods, wie zum Beispiel Spirulina. Auch wenn da B12 enthalten ist, ist es keine Form, die der Körper relevant verwerten kann und daher sollte eine reine Supplementierung nicht über diese Superfoods erfolgen.
Was ist das? Spirulina? Kann ich nicht.
Wir hatten es doch auch mal da gehabt.
Nee, wir hatten Chlorella-Algen.
Chlorella, das ist auf jeden Fall auch so Pulver einfach, ne? Okay. Was voll viele sich dann immer über ihr Müsli mal eine Zeit lang gedroppt haben und dann war es immer so, ah okay, super healthy, meine Nerven, ja. Ich bin so konzentriert.
Auch letztlich aus so Aquakulturen hergestellt und aus Bakterien letztlich.
Okay. Ja. Das Einzige, was ich noch weiß, wo Vitamin B12 drin ist, was der Thomas mal gesagt hat, ein Studienkollege von mir, ist Weißbier, Weizenbier. Das steht aber auch bei dem Erdinger oder bei irgendeinem alkoholfreien steht es auch mit drauf.
Ja gut, enthält Vitamine. Gut. Energy Drinks.
Ja.
Ich hatte eine junge Patientin mit einem massiv erhöhten B12 und ich so, wo kommt das her? Und am Ende des Tages hat die mehrere Red Bull getrunken am Tag und hatte dadurch ein massiv erhöhtes B12.
Ja.
Naja, genau, kommen wir zu dem Punkt. Hat das denn überhaupt Nebenwirkungen, wenn man zu viel B12 nimmt? Es sind keine relevanten bekannt. Ne? Es gibt Studien, die zeigen keine unerwünschten Effekte. Trotzdem sollte man auch hier gezielt und bewusst supplementieren und nicht einfach sinnlos oder sinnfrei B12-Tabletten, IM-Spritzen, Infusionen zu sich führen. Genau, also kein Wellness-Vitamin, lebenswichtig für Nerven, Gehirn und Blut und gerade für sich pflanzenbasiert ernährende Menschen ein Muss.
Und das nehmt ihr deswegen auch.
Ja.
Ja, und wir haben auch keinen Mangel deswegen.
Kontrollieren wir auch.
Sehr gut. Wovon ich hoffentlich auch keinen Mangel habe, ist Calcium. Calcium ist, denke ich mal, auch den meisten bekannt. Ein bekanntes Mineral, was in unserem Körper sehr häufig vorkommt und insgesamt auch in einer sehr großen Masse. Das kann jeder auch theoretisch für sich selber ausrechnen, je nachdem, was ihr für ein Körpergewicht habt. Und zwar roundabout 1 Kilo. Also wenn wir uns zusammen teilen würden in ganz kleine Stückchen, dann könntet ihr ja 1 Kilo Calcium gewinnen und das dann gewinnbringend verkaufen. Wo finden wir das? Im Zweifelsfall bei uns in den Knochen natürlich und auch in den Zähnen. Und außerdem ist es noch ein wichtiger Transmitter, der im Endeffekt bei verschiedenen Kaskaden der Weiterleitung von Informationen beteiligt ist, sowohl in der Zelle als auch bei der Kontraktion der Muskulatur, bei der Stabilisierung vom Membranpotenzial und auch als Gerinnungsfaktor und bei der Transmitterfreigabe an so Schnittstellen von Nervenzellen, an den Synapsen, ist es auch beteiligt. Risikogruppe, ganz klar, Menschen mit einer Osteoporose, also auch einer Störung des Knochenstoffwechsels. Und die besten Calciumquellen werden auch den meisten von euch ein Begriff sein, nämlich Milch und Milchprodukte. Gute Calciumlieferanten sind aber außerdem auch Gemüsearten wie Brokkoli, Grünkohl und Rucola, sowie Samen und Nüsse. Genau, da bin ich auch mal froh, dass ich eigentlich alles gerne esse. Das heißt, bin ich ja wahrscheinlich safe. Und calciumreiches Mineralwasser gibt es außerdem auch noch, was über 150 Milligramm pro Liter enthält und damit die Calciumversorgung stabilisieren kann. Die empfohlene Tagesmenge liegt bei 1 Gramm oder im Erwachsenenalter bei 1 Gramm pro Tag und bei Kindern in der Pubertät ist sie sogar noch höher und liegt sie sogar bei 1,2 Gramm pro Tag. Weil die noch wachsen müssen. Sehr gut, Julia, danke.
Ja.
Guten Eindruck.
Vielleicht habe ich Medizin studiert.
Wenn man das noch extern hinzufügen möchte, sollte man maximal 500 Milligramm pro Tag nicht überschreiten. Und das ist tatsächlich auch was ich vorher schon gemacht habe, vor der Folge, nämlich Calcium schon pausiert bei Menschen, die das übermäßig einnehmen. Das stimmt, aber ich glaube, es ist nur wegen diesem Osteoporose Gedöns, weil das wird dann häufig, ich glaube, in so einer normalen Tablette sind 600 Milligramm oder bei ganz vielen. Und dann nehmen die es direkt zweimal oder so am Tag und das ist dann einfach auch zu viel. Die Gefahr der Überdosierung einer Hyperkalzämie sind dann auch, die Symptome sind immer alle relativ ähnlich, Erbrechen, Verstopfung, Polyurie, also viel pinkeln müssen und auch wieder Nieren- oder Harnleitersteine, die sich bilden können. Und hier gibt es auch Studien dazu, zum Beispiel eine, die Julia hier mal rausgesucht hat, bei der über 300.000 Männer und Frauen untersucht wurden, die eine Calciumzufuhr über die übliche Ernährung durch Supplements halt gemacht haben und die über einen längeren Zeitraum von durchschnittlich 12 Jahren angeschaut wurden. Und dann wurde nochmal geguckt, was oder wie häufig sind die Leute dann an kardiovaskulären Erkrankungen zum Beispiel verstorben. Und da hat man gesehen, dass eben durch diese Supplementierung von Calcium über ein gewisses Maß hinaus schon das Auftreten von diesen kardiovaskulären Erkrankungen oder Toden erhöht vorkommt, insbesondere bei Männern. Und zwar war das auch immer eine Tagesdosis dann von über 1 Gramm pro Tag.
Das finde ich halt krass, ja, wenn du mal überlegst, wenn man halt schon alleine so 2 Tabletten nimmt, ja, oder wie viele Menschen ja so einen Haufen einfach zu Hause liegen haben, dann so, oh, ich weiß gar nicht, ja, was ich schon eingenommen habe und wie schnell das eigentlich geht, wie man sich so übertherapiert dann.
Safe. Ja, ja. Da gibt es auch eine Erklärung theoretisch für. Und zwar hat man gesehen, dass einfach durch diese kardiovaskulären Ereignisse häufiger auftreten, weil ein höherer Kalziumspiegel im Blut einfach dazu führen kann, dass auch so kalzifizierende Prozesse, also Verkalkungen, sage ich jetzt mal, von den Blutgefäßen häufiger auftreten, wenn eben der Kalziumspiegel auch erhöht ist. Mhm. Außerdem gibt es noch eine andere Studie, die Patienten angeschaut hat, die in der Koloskopie, also in der Darmspiegelung, eine Krebsvorstufe oder so Polypen, sage ich mal, einfach also ungewünschtes Wachstum von Schleimhaut nachgewiesen wurde. Und die hat man dann nachbeobachtet bei Menschen, die halt einmal 5 Jahre lang ein Calciumsupplement mit einer Dosierung auch wieder von über 1 Gramm pro Tag genommen haben und Leuten, die das eben nicht gemacht haben und ein Placebo bekommen haben. Und da hat man auch gesehen, dass die Inzidenz für diese nicht erwünschten Polypen oder Krebsvorstufen halt erhöht war bei der Gruppe mit der Calcium-Supplementierung. Also im Endeffekt hast du ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs oder übertrieben formuliert, könnte es
bei gewissen
ein erhöhtes Darmkrebsrisiko darstellen, wenn du da viel von einnimmst. Ja. Und der Sharp hat noch eine Geschichte aus der Realität dabei, aus dem Real Life.
Oh, tatsächlich war es auch noch in Offenbach in der Notaufnahme und wir hatten eine Patientin, die sich tatsächlich mit so ganz unspezifischen Symptomen wie Erbrechen und tatsächlich wie so klinisch gefühlt Nierensteinleiden präsentiert hatte und die hatte im Blut ein Calcium von weit über 4. Ne, und Calcium hat ein sehr enges therapeutisches Fenster und es ist ja wirklich streng reguliert im Blut, deswegen ist es auch ein Wert, der bei dem Normalgesunden wenig aussagekräftig ist zu messen im Labor. Ne, auch bei Intensivpatienten ist das was anderes, da macht es schon Sinn. Aber die Dame hatte letztlich eine Vitamin C und Calcium-Infusion bekommen und hatte dadurch einfach massive Beschwerden. Ne? Und eine relevante Hyperkalzämie kann auch so weit führen, dass Menschen an die Dialyse müssen. Ne? Also es ist schon nicht ohne.
Ja.
Also Obacht bei der Calcium-Supplementierung, aber wie sieht es denn mit Vitamin C aus? Vitamin C, glaube ich, ist auch etwas, was sehr, sehr viele sehr, sehr gerne nehmen. Vitamin C an sich ist ein wasserlösliches Vitamin, auch Ascorbinsäure genannt, und hat tatsächlich lebenswichtige Aufgaben in unserem Körper, vor allem weil es antioxidativen Stress verhindern soll. Und beziehungsweise oxidativen Stress verhindern soll. Es ist ein Antioxidativum. Man braucht es vor allem, weil es auch Bestandteil ist von dem Kollagenaufbau, also Bindegewebe, Knorpel und Knochenstrukturen und auch wichtig ist für die Synthese von verschiedenen Hormonen. Außerdem fördert es die Eisenaufnahme und hemmt die krebserregenden Nitrosaminbildung. Risikogruppen tatsächlich, das fand ich jetzt erstaunlich, sind Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen okay, aber tatsächlich sollten auch Menschen, die rauchen, Vitamin C zu sich nehmen, beziehungsweise darauf achten, dass sie einen ausreichenden Spiegel von Vitamin C haben. Und das liegt daran, dass man auch als Raucher vor allem infektanfälliger ist. Und es hat tatsächlich auch den Effekt, dass man bei einem relevanten Mangel schlechtere Wundheilung hat. Man kann Blutungen in Haut, Muskulatur und Schleimhäuten beobachten. Und es kann tatsächlich auch zu Zahnausfall führen. Und der schwere Mangel von Vitamin C ist auch bekannt als Skorbut, falls jemand das vielleicht schon im Kopf hatte.
Die ganzen Piraten unter euch zum Beispiel, die viel auf hoher See unterwegs sind.
Genau.
In Europa so quasi ausgestorben. Ne?
Ja.
Gibt es ja hierzulande fast gar nicht mehr.
Genau, also in den Industrieländern ist das eher nicht mehr so das Thema, dieses Krankheitsbild. Und es ist auch tatsächlich eigentlich gar nicht so schwierig, ausreichend Vitamin C zu sich zu nehmen, denn es ist in der Natur eigentlich in allen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln vorhanden. Und der durchschnittliche Tagesbedarf ist auch eher überschaubar mit seinen 100 Milligramm, was zum Beispiel schon gedeckt werden kann mit frischem Obst und Gemüse. Zum Beispiel eine Paprika hat tatsächlich schon 140 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm gerechnet. Und das heißt, man muss eigentlich schon relativ wenig Obst und Gemüse am Tag essen, um seinen Bedarf zu decken. Der schwankt ein bisschen geschlechtsabhängig tatsächlich. Tagesbedarf, wie gesagt, ungefähr 100 Milligramm, bei Frauen etwas weniger, bei Männern eher etwas mehr. Und genau, die Höchstmenge an Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man die tatsächlich sonst zu sich nehmen würde, sollte aber 150 Milligramm nicht überschreiten, einfach weil es doch so viel vorkommt. Und da fragt sich jetzt jeder natürlich, was ist denn mit meiner Vitamin-C-Infusion, die ich immer nehme, wenn ich zum Beispiel krank bin? Da kann man nachweislich sagen, es gibt gar keinen Nutzen da drinne. Man hat verschiedene Experimente gemacht. Bei Extremsportlern sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus, wenn die sich in kalten Gebieten aufhalten. Aber ansonsten ist diese Vitamin-C-Infusionsgabe, Brausetabletten, wie auch immer, in Krankheitsfällen hat es keinen nachweislichen Nutzen, außer ein Placebo-Effekt und dass man sich gut aufgehoben fühlt, wenn man dann eben zum Arzt geht und sowas bekommt. Oder zum Heilpraktiker.
Und dafür noch Geld bezahlt.
Das genau.
Ist wirklich unabhängig, ne? Das ist der schlaue Internist, der einfache Allgemeinmediziner oder der Heilpraktiker. Da ja, sind keine Orthopäde. Ärztliche Gruppe frei von. Ne? Ja, das muss man ja, ja wirklich sagen. Ja.
Das kann auch jeder für sich claimen mit der Vitamin C.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Richtig, ja. Was vielleicht auch der eine oder andere schon mal selbst erlebt hat, gerade glaube ich auch mit diesen Vitamin C Brausetabletten. Wenn man zu viel zu sich nimmt, das sind schon zum Beispiel Dosen von 3 bis 4 Gramm pro Tag, dann kann das zu schweren Blähungen oder auch Durchfällen führen. Und in ganz, ganz schlimmen Fällen tatsächlich, oder wenn man auch schon vorbelastet ist diesbezüglich, kann das zu Steinen in Nieren und der Harnblase führen, weil das eben so ein bestimmter Bestandteil sein kann. Und worst case kann das auch noch die Zähne angreifen und säurebedingt Zahnschmelzkorrosion verursachen.
Können euch die Zähne ausfallen?
Ach,
wenn ihr es über- oder unterdosiert.
Oder wenn ihr zu viel Orangen esst.
Eine Paprika, ganz einfach.
Genau, einfach wie immer in euer Müsli eure Paprika reinschneiden. Dann sagt, macht ihr nichts verkehrt.
Den Tonic mit Paprika statt.
Genau.
Wir geben mal wieder hier exzellente Küchentipps. Aber
mit dem Alkohol ist ja auch eine enge therapeutische Breite. Deswegen muss man da auch sowieso schon aufpassen. Wo man auf jeden Fall auch theoretisch aufpassen muss, ist, dass man genug Jod zu sich nimmt, wenn man nicht gerne eine sehr große und prominente Schilddrüse haben möchte. Jod gehört zu den lebensnotwendigen Spurenelementen und kann tatsächlich vom Körper nicht selbst gebildet werden. Ist insbesondere halt daran beteiligt bei der Synthese der Schilddrüsenhormone. Wir leben ja außerdem im Risikogebiet, also wir sind Struma-Endemiegebiet. Eine Struma ist am Ende des Tages einfach eine vergrößerte Schilddrüse, ganz vereinfacht gesagt. Und Jod ist halt, wie gesagt, ein wichtiger Bestandteil für die dort produzierten Hormone. Wenn es nicht vorhanden ist, schüttet eine Drüse in unserem Körper einen Botenstoff aus, der das anreizen soll, dass die Schilddrüse, weil es eben dort auch gespeichert wird, das freigesetzt wird. Ohne mich jetzt falsch auszudrücken, bitte verbessert mich, ihr seid Internisten. Ja, und dadurch beeinflusst es viele Stoffwechselprozesse, weswegen auch Schilddrüsenüber- und Unterfunktion, glaube ich, ein Thema ist, wo viele drauf sehr fixiert und auch schon sensibilisiert sind. Wer sind Risikogruppen? Menschen in Jodmangelgebieten, also wir alle am Ende des Tages, und Veganer oder Menschen, die eine vegetarische Ernährungsweise verfolgen. Neben verschiedener unspezifischer Symptome wie Müdigkeit, mit der wir alle jeden Tag konfrontiert sind, seitdem wir arbeiten müssen, ist auch die Bildung dieses Kropfes, also der vergrößerten Schilddrüse, ein sichtbares Zeichen für Jodmangel. Und da musste ich wieder an die gute alte Vergangenheit denken, liebe Julia. Und zwar hat die Julia früher auch, oder wir alle Trachten getragen ja in unserer Kindheit. Die Julia hat jetzt kein in dem Sinne Kopfband getragen, was es ja tatsächlich mal gab, was gerade in den Alpenräumen sehr häufig getragen wurde, um diesen Kopf zu kaschieren, sondern diese, was jetzt auch wieder modern ist, diese Choker-Ketten sind ja auch die gleichen, diese schwarzen Ketten, was im Endeffekt so Kopfbänder sind, die einfach ja früher mal entwickelt wurden, weil das einfach scheiße aussieht, wenn man da eine Schwellung hat.
Was?
Ja. Wenn ihr jetzt nicht jodiertes Salz zu euch nehmt, könnt ihr auch ein grünes Gemüse wie Wirsingkohl oder Brokkoli in euch rein futtern. Und auch bei Milch, Eier und Käse habt ihr eine gute Jodquelle, die einfach zugänglich ist. Außerdem wird Jod auch dem Tierfutter zugesetzt, also es ist auch in Fleisch enthalten. Und eine natürliche Jodquelle findet ihr auch über Fische, Meeresfrüchte und Algen. Außerdem ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass unser Salz auch jodiert wird. Das ist sozusagen kommt von ganz oben, von der Merkel GmbH oder bei Merz GmbH, die das dann vorschreibt. Und hierzu fand ich auch, gibt es eine ganz interessante Geschichte von einem Podcast, nämlich Geschichten aus der Geschichte, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal empfohlen. Folge 368, wie das Jod ins Salz kam, weil es, wie gesagt, überall früher diese Kopfproblematik gab und diese großen Schilddrüsen, die dann auch theoretisch entarten können und Krebs verursachen. Was ist also die empfohlene Tagesdosis an Jod? Da reden wir von 200 Mikrogramm pro Tag. Wenn ihr das ergänzen wollt, dann maximal 100 Mikrogramm, also die Hälfte, zuführen. Und generell sind in 100 Gramm Salz 2500 Mikrogramm enthalten. Also wenn ihr ordentlich salzt, kommt ihr da auch auf eine gute Menge an Jod. Das wurde jetzt tatsächlich auch nochmal gesteigert. Und zwar die gesetzmäßige Menge, die da zusätzlich hinzugefügt werden soll, wurde gesteigert von 25 auf 30 Milligramm pro Kilogramm Salz.
Wisst ihr warum?
Wegen der häufigen Veganern.
Ja, oder? Genau, richtig. Ja. Weil viel mehr Menschen sich pflanzlich ernähren als früher.
Und das weiß ich nur, weil du es vorhin schon gesagt hast.
Ach Mist, okay. Ich dachte,
kann man das auch überdosieren? Grundsätzlich wird es als unbedenklich oder schwierig eingestuft, das überzudosieren, da eine gesunde Schilddrüse überschüssiges Jod über die Niere wieder ausscheidet. Aber hier müssen natürlich auch wieder Leute aufpassen, die eine vorgeschädigte Schilddrüse oder Niere haben. Das heißt, wenn da jetzt bei euch nichts bekannt ist, ist es wahrscheinlich ziemlich safe.
Aber ich finde, da muss man halt immer vorsichtig sein, weil ich glaube, viele Menschen wissen ja auch gar nicht unbedingt, dass die irgendeine Krankheit haben. Ne? Und also nur weil man es jetzt nicht weiß, dass man irgendwas hat, heißt es nicht, dass man es einfach machen sollte.
Also eigentlich kriegt ihr es über eine ausgewogene Ernährung so hin.
Und sonst halt einfach mal an einer kleinen Kuh lecken oder so.
Ja, und ich glaube, es wird eher alles viel mehr gesalzen als früher. Also ich bin jetzt nicht so der Strong-Salzer, aber...
Ja, auch nicht. Es gibt ja Alternativen zu Jodsalz, dieses Kaliumsalz mittlerweile, was ja auch für den Blutdruck besser ist. Also für viele.
Aber dann ist ja wieder kein Jod drin.
Das ist jodiert.
Ach so. Okay, toll. Ja,
sehr gut. Aber dann hast du nicht so viel Natrium drin.
Oh Gott.
Aber da müssen wir in einer anderen Folge drüber sprechen.
Zu viel Detail. Ja, kommen wir noch zu einem anderen Nahrungsergänzungsmittel, das Kreatin. Kennen bestimmt viele, die im Sportlichen oder im Kraftsport unterwegs sind. Das ist eines der bestuntersuchtesten Nahrungsergänzungsmittel überhaupt. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das heute hier mit reinzunehmen. Und hat einen klaren Nutzen in gewissen Situationen. Es ist vor allen Dingen günstig und einfach in der Anwendung und zeigt klare Effekte auf vor allen Dingen Kraft, Leistung und Regeneration. Vorausgesetzt, man setzt es sinnvoll ein. Biochemisch ist Kreatin ein energiespeicherndes Molekül und der Körper setzt das aus drei weiteren Aminosäuren, nämlich Glycin, Arginin und Methionin selbst zusammen. 95% vom Gesamtkreatin befinden sich nämlich in der Muskulatur und da spielt es eine entscheidende Rolle in der Energiebereitstellung. Genau, also das heißt, wenn der Körper kurzfristig Energie braucht, wie zum Beispiel beim Sprinten, Heben oder Springen, wird ATP verbraucht. Und Kreatin hilft dabei, dieses ATP schneller wiederherzustellen, indem es dieses Phosphatmolekül bereitstellt. Das heißt, man könnte sagen, es hält die Energieversorgung in der Hochleistungszone in Anführungszeichen stabil, allerdings nur für wenige Sekunden. Und deswegen ist es vor allen Dingen im Kraftsport oder bei hochintensiven Belastungen sinnvoll in Anführungszeichen relevant. Im Ausdauerbereich hat es aber keinerlei Bedeutung. Wie wird Kreatin aufgenommen? Es ist vor allen Dingen in tierischen Lebensmitteln vorhanden, wie gefühlt alles, was wir heute hier besprochen haben. Allen voran Rindfleisch, Schweinefleisch, aber auch fettige Fische haben einen gewissen Anteil an Kreatin. Das heißt, auch hier, wer hat einen erhöhten Bedarf oder wo kann ein Mangel in Anführungszeichen, den es so zwar nicht gibt, aber auftreten, auch hier sich vegetarisch oder vegan ernährende Menschen nehmen über die Ernährung quasi kein Kreatin auf. Menschen, die intensiv trainieren, eine hohe Trainingsfrequenz haben, vor allen Dingen Kraftbereich, also im Gym sozusagen.
Fitness.
Und
Handeln.
Genau. Und ein weiterer Aspekt, vor allen Dingen auch ältere Menschen, ähnlich wie beim B12, weil da geht es letztlich nicht um Muskelmasse, sondern auch um den Erhalt der Muskulatur und damit auch der Funktion und der Mobilität. Ne? Stichwort Sarkopenie, was wir vorhin schon mal hatten, ne? Dass die Menschen halt einfach schwächer werden und auch ein höheres Risiko für Brüche haben. Ja? Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass Kreatin nicht nur im Bereich von Muskulatur super Vorteile hat, sondern eben auch im Bereich von Kognition, das heißt Gehirnleistung, teilweise auch bei Schlafmangel oder sogar Depressionen unterstützen kann. Da ist die Studienlage sich noch nicht eins, aber es gibt einzelne Hinweise, dass das sozusagen von Vorteil sein kann. Ja, liebe Julia?
Dann musst du das jetzt ja wieder ganz schön viel nehmen, weil wenn du jetzt bald Facharztprüfung machst, dann musst du jetzt hier nochmal richtig was...
Ja,
stimmt, dann hast du Schlafmangel, Depressionen und eine hohe kognitive Belastung.
Zum Glück habe ich nur noch anderthalb Wochen.
Im Hinblick auf deine auf seine neurologische Leistungsfähigkeit.
Stimmt, ja. Also ich muss eigentlich alles überdosieren. Aber wie viel sollte ich denn jetzt nehmen? Ah, ja. Gut, dass ich das jetzt beantworte. Also es wird empfohlen, täglich circa drei bis fünf Gramm Kreatin-Monohydrat zu sich zu nehmen. Es gibt mittlerweile oder es gab immer noch mal diese Kreatin-Loading-Phasen, bei denen teilweise bis zu 20 Gramm pro Tag genommen wurden, um die Speicher massiv aufzufüllen. Ich selbst bin kein Bodybuilder. Es wird teilweise noch gemacht. Die allgemeine Empfehlung sagt aber, das ist nicht notwendig. Die konstante Einnahme von 3 bis 5 Gramm Kreatin am Tag über einen langen Zeitraum ist dahingehend sinnvoller. Ne? Genau, und wenn wir uns die Tabelle angucken, wie viel Kreatin in Lebensmitteln drin sind, müsste man aber auch mehrere 100 Gramm Fleisch oder Fisch pro Tag essen, um auf diese 3 bis 5 Gramm zu kommen. Und von daher ist es eigentlich weder alltagstauglich noch gesundheitlich oder ökologisch sinnvoll, das zu empfehlen. Aber damit machen wir uns jetzt wieder auch nicht so viele Freunde. Das heißt, supplementieren ist am leichtesten, hat auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Jetzt ist natürlich Kreatin auch relativ umstritten. Was ist mit Nebenwirkungen? Es gibt immer noch diesen Anführungszeichen Mythos, dass Kreatin oder zu viel Kreatin die Nieren schädigen kann und gibt keine Daten. Ne? Bei gesunden Menschen gibt es keinen Anhalt, dass Kreatin zu einer Nierenschädigung führt. Bei Menschen mit einer chronischen Nierenerkrankung, Diabetes mellitus oder Bluthochdruck, sollte man aber, wenn man eine Kreatineinnahme erwägen möchte, eine ärztliche Rücksprache halten. Es gibt Nierenwerte, die unabhängig von der Muskulatur oder von der Muskelmasse sind, zum Beispiel das Cystatin C, bei dem man zum Beispiel Nierenfunktionsstörungen nachweisen könnte. Aber selbst dann ist es kein Verbot, Kreatin nicht zu nehmen. Ne? Kreatin führt zu Wassereinlagerung. Ja, formal ist es die Funktion. Ne? Dadurch, dass sozusagen diese Speicher gefüllt werden, ziehen Muskelzellen in Anführungszeichen mehr Wasser, um das sehr vereinfacht darzustellen. Und dadurch kann man natürlich auch führt das zu einer gewissen Gewichtssteigerung. Ja? Langfristig verändert sich aber das Gesamtkörperwasser nicht. Ne? Und von daher ist das dahingehend auch kein Nachteil. Es ist ein Side-Fact, der halt so ist, hat aber keine Relevanz. Ne? Wichtig, einfach Kreatin nehmen und darauf hoffen, dass die Gehirnleistung besser wird oder der Schlaf besser wird, ist auch da nur ein Mythos. Sinnvoll ist es, sich regelmäßig körperlich zu betätigen im Bereich des Kraftsports. Da kann es entsprechende Trainingserfolge auch ein bisschen pushen. Also kein super Booster, ist aber ein Supplement, bei dem ein Nutzen nachgewiesen ist, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besteht und tatsächlich Studienlagen darauf hinweisen, dass es auch für die besagten Themen Kognition, Regeneration gut sein kann.
Also nehmen, wenn man Kraftsport macht oder Altes. Könnte man sich drüber...
Genau, kann man machen.
Kann man machen. Oder Veganer.
Ja. Ja. Also nehmen wir.
Nehmen wir. Hamburg.
Und ich esse einfach nachher 100 Gramm Hackfleisch und dann habe ich es auch drin.
Lecker.
Perfekt.
Aber nur 1 Gramm pro 100 Gramm maximal. Das heißt, du müsstest 300 Gramm essen, um auf 3 Gramm zu kommen.
Mal wieder eine Baconbomb, Felix. Hm?
Ja. Ja. Ich habe aber, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen Hackfleisch.
Ein bisschen Tartar einfach.
Ja, genau. Kann ich ja mit dem Opa nochmal essen gehen. Naja, gut. Abschließend, denke ich mal, gibt es auch hier wieder ein paar Take-Home-Messages beziehungsweise Verbesserungsvorschläge. Das war jetzt natürlich nur ein kleiner Einblick. Wir hatten auch noch mehrere andere Sachen, über die wir geredet haben, was man natürlich auch noch hätte erwähnen können. Aber das seht ihr jetzt ja schon wieder an der Folgenlänge. Das gibt die Zeit dann halt am Ende des Tages nicht her. Das heißt, wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick geben. Und da bedanke ich mich natürlich nochmal bei unserem heutigen Gast fürs Mitmachen.
Sehr gerne.
Wir überweisen dir dann natürlich die Summe, die wir vereinbart hatten.
Für mein neues Kreatin-Supplement.
Also Genau, generell gilt, viel hilft in diesem Fall wie immer nicht viel und kann gegebenenfalls sogar gesundheitsschädlich sein, wie wir an einigen Mikronährstoffen und Vitaminen gesehen haben. Bei freiverkäuflichen Präparaten besteht immer die Gefahr von Überdosierung, da es keine oder häufig keine gesetzlichen Obergrenzen gibt oder die gar nicht eingehalten werden, die es gibt und die Dosen sich immer nur auf Empfehlung berufen. Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es immer schwierig, weil die unterliegen keinem Zulassungsverfahren, denn sie gelten als Lebensmittel. Das heißt, jeder kann es einfach in Dosierung seiner Wahl rausgeben. Auch hier gibt es halt keine Prüfung auf Sicherheit oder Wirksamkeit. Und gerade Kombipräparate können auch da natürlich gefährlich sein. Man nimmt das eine Präparat, da ist vielleicht schon was drin und das andere noch dazu. Da hast du direkt die doppelte Dosis und vielleicht auch den Malus davon. Es gilt, Nahrungsergänzungsmittel nur bei Mangel oder drohendem Mangel einzunehmen, denn sie können nur die natürliche körperliche Leistung wiederherstellen und sie nicht in dem Sinne verbessern. Den eigenen Bedarf und Supplementierung checkt ihr am besten auf Seiten wie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder dem Bundesinstitut für Risikobewertung oder bei eurem Arzt oder Apotheker. Ich weiß nicht, ob Apotheker sich auskennen, aber die nehme ich jetzt einfach mal mit ins Boot. Und was ist wichtig und sollte man immer im Hinterkopf behalten? Liebe Julia, du kannst immer so gut vorlesen.
Genau, das war nochmal abschließend ein Zitat vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht dazu bestimmt, eine Erkrankung zu heilen oder zu lindern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Arzneimittel, sondern Lebensmittel, die die normale Ernährung ergänzen können. Sie müssen sicher sein und dürfen keine gesundheitlichen, unerwünschten Wirkungen haben.
Die besten Nahrungsergänzungsmittel, die wir haben, sind ja letztlich unsere Ernährung, unsere Bewegung, unser Schlaf, das Ausmaß an toxischen Substanzen, die wir nehmen, zum Beispiel Alkohol oder Rauchen, und natürlich das Ausmaß an unseren sozialen Interaktionen. Das heißt, wenn wir uns wirklich mit den besten Supplementen befassen wollen, dann sind das diese Dinge, die wir alle selbst in der Hand haben und keine Pille.
Vielen Dank.
Das war sehr, sehr schön und aufschlussreich, finde ich, die Folge. Themen, mit denen man sich leider viel zu selten auseinandersetzt, vor allem mit seiner eigenen Gesundheit.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
So. Und wir feiern heute noch eine Kleinigkeit, weil heute wird unser Podcast tatsächlich 2 Jahre alt.
Happy Birthday.
Genau, und das hat AMS ohne sämtliche Supplements geschafft, sondern einfach nur mit einer ordentlichen Portion gesundem
Fleiß
und eurem Support natürlich auch.
Ja, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben vorhin schon ein Stück Kuchen gegessen, haben wir nämlich zur Feier des Tages gebacken. Wir haben hier alles schön mit Luftschlangen geschmückt, weil wir uns dann, also ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut tatsächlich. Ich habe sogar heute eine richtige Hose angezogen zur Aufnahme, mal ausnahmsweise.
Perfekt.
Und mein AMS-Pulli.
Ich hatte das Gefühl, dass du in den letzten 49 Folgen eigentlich auch eine Hose anhattest.
Ich habe immer, ja, aber meistens war es eine Jogginghose oder eine Leggings. So. Aber heute habe ich eine Jeans angezogen zur Feier des Tages. Zap hat mich schon gefragt, ob ich heute nochmal rausgehe, als ich von die Treppe runtergekommen bin, weil er sich gewundert hatte, was das soll.
Jeans an?
Genau, deswegen, also es ist einfach wirklich an der Stelle nochmal zu sagen, AMS wird heute 2 Jahre alt. Wir haben jetzt in 2 Jahren tatsächlich 50 Folgen passenderweise produziert.
Respekt, Leute, wirklich.
Und,
wir wollten eigentlich immer mal wieder eine Pause machen, aber hat nicht irgendwie nicht geklappt.
Ja, aber irgendwie haben wir es dann doch durchgezogen und wie gesagt, an der Stelle haben wir es letztendlich alle zusammen durchgezogen und unser Wissen in diesen 2 Jahren im Hinblick auf Gesundheit, Gesundheitssystem und
Medizin.
Alles rund um Medizin.
Erweitern können.
Ja, und dafür bin ich sehr dankbar, muss ich sagen.
Ja. Ich auch.
Ich höre den Podcast auch immer sehr gerne.
Ja, jetzt. Aber ich finde am schlimmsten, scharf, das wirst du jetzt merken, sich selbst anzuhören.
Ach, ist ja nicht das erste Mal, dass ich dabei sein darf, tatsächlich.
Das stimmt, ja.
Aber
und hoffentlich nicht das letzte Mal. Ja, Julia, du
genau,
willst noch sagen.
Aber ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet, auch als Dankeschön natürlich, dass du heute mitgemacht hast, lieber Scharf.
Was?
Habe ich hier drüben was, so 2 Geschenke hingelegt, die könnt ihr euch jetzt nehmen. Wow.
Sind es die gleichen, oder?
Ich habe die Karte ein bisschen anders geschrieben, sonst ist es derselbe Inhalt. Ich glaube, die kurze Schleife war für den tatsächlich.
Okay.
So, dann könnt ihr mal auspacken, genau. Also was jetzt ist, es eine Karte und ein Inhalt. Und ich habe, das kann ich noch sagen, vielleicht als kleine Empfehlung, letzte Woche mal einen Siebdruck-Workshop besucht mit 2 Freunden. Das war richtig cool, deswegen da konnten solche Dinge jetzt entstehen, wie die Geschenke, die Felix und Sharp jetzt auspacken.
Also ich dachte, die Karte wäre siebgedruckt.
Ist sie auch.
Achso, auch.
Ja,
sehr
auch.
Gut. Sehr schön, die Karte.
Ja, also, also hinten habe ich selber drauf geschrieben.
Arne. Darf ich auch
sagen, ja, natürlich.
Eine AMS-Tüte.
Ich habe erst gedacht, es sind T-Shirts, aber es sind T-Shirts.
Ich dachte, es wäre Nahrungsergänzungsmittel rein.
Ja, ja, okay. Da kann ich jetzt beim DM erstmal einkaufen gehen.
Ja, Nahrungsergänzungsmittel shoppen.
Ja.
Nein, vielen, vielen Dank.
Da steht
gleich ein Foto auch mit dem.
Beim DM auf der Seite steht übrigens auch keine Nebenwirkung. Das habe ich vorhin bei Vitamin D nämlich noch nachgeguckt. Bei Rossmann steht gar nichts. Bei Vitamin D steht wegen so ein bisschen, also bei DM steht wegen so ein bisschen was drauf, aber bei Rossmann gar nichts.
Ihr könnt natürlich auch andere Dinge reintun in die Tüte, wie ihr wollt. Felix muss natürlich noch ein Stück Kuchen gleich einpacken. Aber ja, zur Feier des Tages ein paar Geschenke. Ja. Vielen, vielen Dank.
Ja, und wenn ihr uns noch ein Geschenk machen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel auch nochmal 5 Sterne da lassen auf der Podcast-Bewertungsplattform eures Vertrauens. Da würden wir uns sehr freuen, auch über 4 Sterne. Ihr steigert damit unsere Reichweite und motiviert uns weiterzumachen, wenn euch diese Folge oder eine andere Folge gefallen haben sollte. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das wie immer tun unter der gängigen E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast@gmail.com. Wir haben auch wieder viele E-Mails versendet an InterviewpartnerInnen oder KooperationspartnerInnen, wo wir noch auf Antwort warten. Also wenn du da jetzt gerade zuhören solltest, melde dich doch mal.
Schreibt endlich Karl Lauterbach.
Ja, genau.
Das muss ich dann machen.
Oder dem Herrn Tino Sorge. Ja. Wer bei Instagram reinschauen will und sich bei witzigen oder informativen Reels einen ablachen will, der kann bei AMS-Podcast vorbeischauen. Ansonsten geht es am 1.5. weiter mit neuen spannenden Themen. Und, lieber Schab, du hast heute wie immer das letzte und erste Wort.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Euch nochmal Happy Birthday und hoffe, ihr macht weiter so, dass ihr bald 20. Geburtstag feiert. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bis zum 1.5.
Und dir viel Erfolg bei der Facharztprüfung.
Ja, Dankeschön. Das sehen wir dann auch am 1.5.
Nie mehr in Weiterbildung.
Ja.
Yay!
Das seht ihr dann in unserer Folge über Weiterbildung.
Na gut, also danke fürs Zuhören und begleitet uns gerne weiter auf unserem Weg durch das Gesundheitssystem.